Ich lese aus Lukas Kapitel 1, also ich eröffne praktisch auch thematisch das Thema The King is here. Und für nächsten Sonntag würde ich mir schon wünschen, dass irgendwie noch ein Licht da drauf fällt, damit man das wunderschön noch sehen kann. Und damit es auch glitzert. Ja? Eine bessere Stelle konnte ich nicht finden als in Lukas 1, 31 bis 33. Und da heißt es, und siehe, du wirst schwanger. Vielleicht ist auch prophetisch für irgendjemand hier. Und siehe, du wirst schwanger. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Achtet auf die Formulierung. Genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Stammvaters, ist eigentlich gemeint, der König David geben. Der Herr Gott wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Und er wird das Haus Jakob herrschen in Ewigkeit und sein Königtum, achtet auf diese Formulierung, und sein Königtum wird kein Ende sein. Sein Königtum wird kein Ende sein. Ganz spannend, die Formulierung dieser Verse. Nun, es sind drei Verse, die aus verschiedenen Perspektiven gesehen werden können. Und ich versuche heute das zu tun, ich hoffe sehr schnell, damit ich auch zu meinem letzten Hauptpunkt komme. Ich habe nur einen einzigen Hauptpunkt, das ist der letzte Punkt. Okay, deswegen, ihr müsst erstmal mitkommen und ein bisschen euch versetzen in die verschiedenen Perspektiven, oder Sichtweisen, woran man an diesen Text gehen kann. Und während ich so diese Perspektiven ein bisschen erkläre, lest immer wieder diese drei Verse im Lichte dieser verschiedenen Perspektiven. Erstens, die menschliche Perspektive. Es geht, und wir fangen an, mit Maria, die Mutter des Messias. Es war etwas ganz Besonderes zu dieser Zeit, weil im Neuen Testament steht immer wieder geschrieben, als die Zeit erfüllt war. Es war eine bestimmte Zeit in der Geschichte des Volkes Israel. Darüber werde ich mehr sagen, wenn wir über die historische Perspektive sprechen. Aber Teenagerinnen, junge Frauen träumten vom Traum, die Mutter des Messias zu sein. Und plötzlich, Lukas, der Evangelist Lukas, der beschreibt die Weihnachtsgeschehnisse, die Menschwerdung Jesu beschreibt es mit vielen Details. Die anderen Evangelien machen daraus kurze Aussagen. Aber Lukas verfolgt eine detaillierte Zusammenfassung und Erklärung über die Menschwerdung des Sohnes Gottes. Denn schließlich, ihr Lieben, feiern wir, erinnern wir uns zu Weihnachten, dass Gott Mensch wurde. Und es ist interessant zu beobachten, diese Menschwerdung Gottes. Und schaut mal, meine Hand geht nach unten, sie geht nicht nach oben. Gott wurde Mensch. In diesem Herbeikommen von Gott in der Person von Jesus Christus gibt es viel zu lernen und viel zu entnehmen, sogar im Vorbild. Maria, die Mutter des Messias, plötzlich erscheint ihr ein Engel und gibt die sogenannte Gabriel-Prophetie. Das ist nicht eine Prophetie von unserem Vizekanzler, sondern das ist die Prophetie eines Erzengels, die dann kommt, erscheint diesem jungen Mädchen, man vermutet, sie war ungefähr 16 Jahre alt, und sagt ihr, du wirst schwanger werden. In dem Moment berührte sie vielleicht ihren Verlobungsring und sagte, ach du Schreck, habe ich etwas nicht gemerkt? Wie soll ich schwanger werden? Der Engel Gabriel prophezeit ihr, dass sie die Mutter des Messias wird. Und dass sie schwanger wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und die Jungfrau, die schwanger wird, wird den Messias gebären. Jetzt hört sich das für uns so, naja, hey, das ist ja eine ehrenvolle Aufgabe. Hallo, wollen wir mal die menschliche Seite hier beleuchten. Hier bekommt ein junges Mädchen einen Auftrag von Gott. Und sie, wenn sie diesem Auftrag gehorsam ist, riskiert ihr Leben. Weil die Steinigung ist schon vor der Tür. Sie war verlobt. Sie kannte noch ihren Verlobten nicht. Das heißt, sie hatten noch kein zusammen, sie waren noch nicht zusammen. Keine Intimität. Und sie wird sagen, was wird mein Verlobter denken, wenn ich sage, hey, Joseph, come on, ich bin schwanger. Wie würde denn Josef, der würde euch sagen, Halleluja. Wie würde er reagieren darauf? Es ist ja wichtig, hier zu sehen, dass zwei Menschen ganz menschlich mit etwas kämpfen, wozu Gott sie beauftragt hat. Mensch Nummer eins ist Maria. Die junge Maria, die Ja sagt. Die genau versteht, ich habe einen Auftrag von Gott bekommen. Und da können wir uns eine Seite abschneiden. Wie schnell sind wir dabei, irgendwo keine Risiken einzugehen, wenn wir konsequent den Auftrag erfüllen, den uns Gott gegeben hat. Aber Maria, diese junge Maria, sie konnte das. Am Ende hat sie gesagt, es soll geschehen, wie mein Herr es will und wie mein Herr es gebietet. Und dann kommt noch der Josef. Der Josef, der keine Spur hat, er empfindet, hey, das ist für mich das kann ich nicht akzeptieren, das kann nicht sein. Aber er verurteilt sie nicht. Er verurteilt sie nicht. Er sagt zu ihr, weißt du was? Ich verlasse dich. So hat er gesagt. Ich verlasse dich. Sag, dass ich dich verlassen habe. Und so bekommst du keine Konsequenzen. Jetzt stellt euch vor, er hat so gedacht, er war noch großzügig in seiner Gnade, aber dann spricht Gott zu ihm und sagt, hey, das ist wirklich von mir, hab keine Angst. Das ist geführt, das ist gelenkt und auch er kann sagen, ja. So, jetzt kommen andere Menschen, die Eltern von Maria, die Verwandten von Maria. Als Maria das erfahren hat, dass sie schwanger wird vom Heiligen Geist und dass sie den Messias trägt in ihrem Bauch, da ist sie gerannt zu ihrer Verwandten Elisabeth. Sie wurde auch schwanger in ihren hohen Tagen. Da hat sie den Johannes den Täufer dann geboren. Aber darum geht's nicht. Es geht darum, dieses Mädchen, noch jung, frisch, unerfahren, erkennt den Auftrag des Herrn und überwindet menschliche Angst, überwindet Gefahren, überwindet sogar, dass es möglich sein kann, dass sie angezeigt wird und gesteinigt wird. So war die Devise, so war die Kultur zu jenen Tagen. Ich lerne davon etwas. Dieses junge Mädchen schreibt ein Lobgesang, singt ein Lobgesang im Angesicht der Gefahren. Die Familie vertraut ihr. Schau mal, plötzlich glauben ihr alle, ihre Eltern, ihre Verwandten, glauben ihr, dass sie schwanger wurde, nicht durch Josef, das wäre Unzucht, nicht durch einen anderen Mann. Sie glauben, sie sagen, ein Engel ist mir erschienen und ich werde schwanger werden und bin schwanger vom kommenden Messias. Eine Gnade, eine Gunst folgt diesem jungen Mädchen. Warum? Weil sie eine Frage gestellt hat, wie soll es geschehen? Aber sie hat gesagt, ja, mein Herr, Es soll geschehen, wie du geboten hast. Und ich sag dir, du liebes Gotteskind, wenn du das Evangelium liest und den Auftrag liest, den Gott mit deinem Leben und mit meinem Leben als Christ, den Auftrag, den wir haben, wenn wir Ja und Amen dazu sagen, wird Gott uns Gunst schenken bei den Menschen. Es gibt keine Gefahr für dich, denn Gott wird dir einen Weg ebnen. Oh Mann, kommen wir zum Josef. Kommen wir noch zum Josef. Und da eröffnet sich eine zweite Perspektive für deine Notizen, die theologische Perspektive. Aber ich leite sie ein erstmal mit Josef. Ein Engel redet zu ihm und sagt, hör mal Josef, du, es ist gut, du willst sie nicht bloßstellen, aber das ist echt von mir. Er sagt Ja dazu und dann schützt er. Er beschützt sie und wunderbar führt Gott, wenn ich daran denke. Ich war in Nazareth. Die beiden wohnten in Nazareth. Und es ist wie in Sizilien. Da kennt jeder den anderen. Und jeder weiß, der ist dick, der ist dünn. Und Maria ist ganz dünn. Was ist jetzt das Bäuchlein? Das hat Gott verändert. Indem plötzlich der Josef plötzlich muss ein Rathaus, ein Bürgerservice wahrnehmen, also einen Besuch, und zwar zu seiner Heimatstadt, nach Bethlehem. Er muss sich dort neu einschreiben lassen. Ja, das war einfach so ein Brief vom Rathaus. Und schaut mal, Gott macht damit. Gott weiß, die anderen Menschen werden das nicht verstehen. Ich muss jetzt dieses junge Mädchen, dieses verlobte Paar, denn Josef hat versprochen, bevor du nicht gebärst, werde ich dich nicht anfassen. Und die sexuelle Verbindung ist die Eheschließung. Als Verlobte hat Gott sie in einen Umweg gebracht. Nach Bethlehem, da waren sie nicht bekannt. In Nazareth, das ist nördlich von Israel. Da waren sie bekannt. Gott nimmt sie raus. Er öffnet ihren Weg. Sie kommen nach Bethlehem und dort erfüllen sich dann ihre Tage. Ich weiß nicht, wie lange sie da geblieben sind. Also wir denken immer, ja, sie sind angekommen und sie hat dann geboren. Nein, nein. Die Bibel sagt, da erfüllen sich die Tage. Vielleicht blieben sie eine längere Zeit und dann hat sie das ihr Bauch gehabt, aber keiner kannte sie. Die Leute dachten, die sind verheiratet. Und so hat Gott sie bewahrt. Und da hat sie geboren. Und interessanterweise, gut, danach wurden sie Mann und Frau, nachdem sie geboren hatte. Weil das hat dann Josef gesagt, nachdem du geboren bist, dann nehme ich dich zur Frau. Aber nicht zurück nach Nazareth, denn so schnell kommt ein Baby nicht. Sondern da kam eine Verfolgung vom Herodes. Der Engel sagt, geh jetzt nach Ägypten. Und dann sind sie nach Ägypten. Und dort waren sie wieder nicht bekannt. Gott führt sie durch Wege, wo ihr Ansehen bewahrt wird. Das ist sehr interessant. Aber jetzt kommt die Rolle von Josef. Josef hat die Linie vom König David und nicht Maria. Aber die Prophezeiungen sagen, dass Jesus Nachkommen ist von David. Und der Josef wird darüber wird zu wenig gesprochen, aber dieser edle, gerechte, liebevolle Mann, und ich sage dir eine Love Story von Maria und Josef, die ist wunderbar, der erfüllt die Prophetie, dass durch ihn Jesus Christus aus der Linie vom König David kommt. Er wohnte in Judäa, in Bethlehem, und sein Vorfahre war der König David. Josef war der legale, irdische Vater von Jesus. Und durch diese Linie bekommt Jesus die Nachkommenschaft von David. Aber kein Tropfen Blut war in ihm, sondern es war der göttliche Same des Heiligen Geistes, das diese Jungfrau schwanger werden ließ. Und das ist, ihr Lieben, Teil unseres Glaubensbekenntnisses. geboren von der Jungfrau Maria. Das ist ein Teil unseres Glaubensbekenntnisses. Aber theologisch gesprochen, die Stammesübertragung vom König David kam durch Josef, weil er der Nachkommen von König David war. Wir kommen zu einer dritten Perspektive, die messianische Perspektive. Jesus, der Messias. Und jetzt kommt der Name, die Namensgebung. Du wirst ihn Jesus nennen. Und Jesus heißt nicht Herr oder Gott. Jesus heißt Retter, Erlöser. Du wirst ihm diesen Namen geben. Und das ist wichtig für die biblische Prophetie. Das Alte Testament erfüllt sich hier. Jesus wurde prophezeit Jahrhunderte im Alten Testament, insbesondere im Buch des Jesajas. Da wird gesagt, die Jungfrau wird gebären. In anderen prophetischen Büchern wird gesagt, du Bethlehem, du Geringste unter allen, du wirst den Messias hervorheben. Alle Prophetien sind erfüllt worden durch das Gehorsam eines jungen Mädchens, wo sagt, ich werde diesen Auftrag annehmen. Eines jungen Mannes, der keine Bitterkeit dachte, der glaubte, keine Bitterkeit im Herzen hatte. Und somit erfüllt sich dann auch diese messianische Perspektive. Dann haben wir eine historische Perspektive. Was für einen spirituellen Zustand war Israel in diesen Tagen? 400 Jahre keinen Prophet gehabt. Das Volk Israel hatte 400 Jahre Funkstille zwischen Himmel und ihnen. Gott sprach nicht. Und es war eine geistliche Nacht, eine Dunkelheit. Und jetzt kommt das Licht, das hineinkommt in die Dunkelheit. Deswegen wichtig auch in diesem Text, das Haus Jakob, das ist Israel. Und das erweiterte Israel, ihr Lieben, das sind wir. Wie sieht's bei dir aus? Wann hat letztes Mal Gott mit dir gesprochen? Wann hast du denn Gottes Stimme gehört? Wann kannst du sagen, Gott hat zu mir klar geredet und mich geführt? Heute spricht Gott zu den Menschen durch Jesus Christus. Und Jesus Christus, das Kommen des Messias, brachte Licht in diese Dunkelheit. Was für eine Hoffnung. Zacharia, der Vater von Johannes dem Täufer, hat das auch in sein Loblied beschrieben. Und Johannes der Täufer hat nur den Weg bereitet für diesen Licht, das kommen soll. Und ihr Lieben, ob es die Life Church ist oder eine andere Kirche, hier auf dieser Welt, wir haben auch diese Aufgabe, den Weg zu bereiten zu Menschen, die in Dunkelheit leben, damit sie das Licht von Jesus Christus sehen. Sag Amen dazu. Das ist auch unsere Aufgabe. Und hier in diesem Zustand kam Jesus hinein. Wir wissen, dass das Ende so ist, dass Israel Jesus nicht angenommen hat. Aber wobei, wir können nicht sagen, Israel hat nicht Jesus angenommen. Die Jünger, die waren alles Juden. Aber der Messias für Israel wurde in der Person von Jesus von Nazareth nicht angenommen. Und deswegen wurde das Heil der ganzen Welt allen Menschen geöffnet. Ihr Lieben, das ist so ähnlich wie, es geschieht ein Unfall. Und du bist da und siehst einen Unfall, siehst diesen Unfall, tust dann Sofortmaßnahmen, lebensrettende Sofortmaßnahmen. Dann tust du den Notruf absetzen. Und wer das schon erlebt hat, ich weiß, ich habe schon mal erlebt. Was für eine Freude, wenn du hörst, wenn du diese Sirene hörst. Was für eine Freude, du weißt, Notruf hat funktioniert. Und jetzt kommt die Rettung. Jetzt kommt die Rettung. Du hörst die Sirene. Was für ein Gefühl ist das? Und so ist es heute auch so. Das war damals, als die Hirten sagten, hey, Weihnachten, was für Themen hat Weihnachten? Anbetung und Freude. Wo die Hirten sagt, heute ist euch der Erlöser geboren. Ihr Lieben, wir leben in dieser Zeit. Wir leisten Sofortmaßnahmen am Unfallort. Und deswegen gibt es Kirche. Menschen kommen, sie werden erstmal, wie soll ich sagen, die lebensrettenden Sofortmaßnahmen geschehen, geistig gesprochen. Aber wir hören schon die Sirene. Denn Advent, das zweite Lichtlein brennt. Advent bedeutet Erwartung. Wir erwarten den Wiederkommenden. Und die Sirene ist schon zu hören. Und er wird kommen. Wer hört schon diese, geistig gesprochen, diese Sirene? Jesus ist am Wiederkommen. Die Zeichen der Zeit sagen es uns. Er wird wiederkommen. Er ist der Wiederkommende. Und so war das Gefühl damals, wo es hieß, der Messias ist euch geboren. Fünfte Perspektive, die politische Perspektive. Königreich der Himmel. Wer hat diesen Film gesehen? Und entschuldigt, ich werde jetzt ein bisschen emotional. Weil ich frage mich, Königreich der Himmel. Ich frage mich, welche Himmel sind hier betroffen? Ist es der jüdische Himmel? Ist es der muslimische Himmel? Ist es der christianisierte Himmel? Welcher Himmel? Von welcher Rede ist hier der Himmel? Aufstand von Zeloten, von der Zeloten, kurz vor der Diaspora. Die Kreuzzüge lassen herzlich grüßen. Das Reich der Himmel ist uns. Und die Jesusmörder müssen sterben. Was für eine traurige Geschichte haben wir? Was haben wir unter dem Zeichen des Kreuzes alles getan? Geht es um ein Territorium? Geht es um ein Land? Eroberung Jerusalems durch die Muslime. Endlich haben wir Königreich der Himmel. Palästina 1948 wurde eingenommen. Israel wurde als Staat. Ist das Königreich Gottes? Wie sieht Israel heute aus? Heiko, haben wir es erlebt? Shalom, was heißt es? Was heißt Shalom? Was heißt Salam? Shalom kämpft gegen Salam. Ich habe eine Nachricht für euch. Der Friede ist im Krieg. Königreich der Himmel. Und ich komme zu meinem Hauptpunkt heute Abend in dieser Predigt. Deine persönliche Perspektive. Der Frieden ist im Krieg. Wo ist der Frieden zu finden? Hat nicht Jesaja gesagt, euch ist ein Kind geboren und sein Name ist Friedefürst, Wunderrat. Und der Shalom heißt oder Salam heißt, oder Frieden heißt, oder Peace heißt. Das ist Jesus. Es ist kein Land, es ist kein geografischer Fleck. Es ist keine Religion, es ist keine Ideologie. Es ist Jesus, der Messias. Er ist der Friedefürst. Und deswegen, bevor ich zur persönlichen Perspektive komme, noch eine letzte, die endzeitliche Perspektive. Wir erwarten diesen Friedefürsten. Denn das Reich der Himmel hat sich personifiziert in einem Menschen, der in einer Krippe geboren ist. Und sein Name ist Jesus, der Erlöser und der Retter. Und wer ihn kennt und wer ihn folgt, ist der Friedensträger. Das Wort Frieden wurde leider in einem einzigen Wort reduziert. Und das hat keine Verheißung, keine Zukunft. Die Gabriel-Prophetie ist noch nicht erfüllt. Eins hat sich stark erfüllt. Man nennt ihn Gottes Sohn. Er, das Wort, das lebendige Wort Gottes, sagt uns Johannes, der Evangelist, wurde Fleisch, kam zu uns Menschen. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Aber durch diese wunderbare Geburt oder wundersame Geburt wurde das Wort Gottes zu einem Menschen, zum Sohn Gottes und man nennt ihn Sohn Gottes. Und so ist es gekommen. Der Sohn Gottes Jesus ist auch Sohn der Menschen. Und er ist so wie du und wie ich. Er wurde Mensch. Er empfindet so wie du. Er kennt dich. Er kennt deine Gedanken, diese Glocke. Er kennt dein Leben. Er weiß, was du durchmachst. Er kennt deine Kämpfe. Er kennt dein Versagen. Er kennt dein Menschsein. Er kennt deine Grenzen. Er kennt deine Schuld. Er kennt deine Schmerzen. Er kennt deine Krankheiten. Er kennt deine Gebundenheiten. Er kennt deine Hoffnungslosigkeit. Nichts, was du nicht bist, ist er nicht. Er ist alles. Aber die Kraft der Liebe, die in ihm ist, und der Gnade und des Friedens, hat alles überwunden. Hat alles überwunden. An wen denke ich denn da? Vom Wegen. Als die drei Magier kamen, haben sie, wo ist das Baby? Findest du nirgendwo geschrieben? Lies mal nach, in Markus 2, Vers 2, da heißt es, wo ist dieser König? Wo ist dieser König? Zeig ihn uns, als sie nach Bethlehem ankamen, damit wir ihn anbeten. Das ist Advent. Wir erwarten kein Baby, wir erwarten den wiederkommenden König. Und hier geht es um einen Superkönig. Das Morgenland hat den Stern gesehen, das Zeichen im Himmel. Als Herodes das hörte, sie haben gedacht, in Jerusalem finden wir ihn. Als Herodes das hörte, Herodes der Große, der weise Baumeister, der ist verrückt geworden. Aber dieser König ist anders geboren worden. In einer Krippe. Heiko und ich waren dort. Da haben wir es mal angeguckt. Und ihr Lieben, es war nicht so, dass da kein Platz war in der Herberge. Sondern, als die beiden kamen und sie musste gebären, da war kein geeigneter Platz in der Herberge. Kein geeigneter Platz. Und deswegen hat Maria den besten Platz bekommen. Und zwar, im Stall, denn da war es warm, weich und kuschelig. Glaubt ihr echt, dass die Herberge zur damaligen Zeit das Hilton Hotel war? Die schliefen alle nebeneinander. Und die Bethlehemiter, das haben wir gelernt. Der Geist sagte uns, wir waren großzügig. Denn wir haben den Messias, den besten Platz für die Geburt gegeben. Anders wurde er geboren. Dieser Superkönig regierte diese Welt anders. Nicht wie Herodes, der hat tausende Babys umgebracht, damit keiner neben ihm bestehen kann. Das ist die einzige traurige Meldung in der Weihnachtsgeschichte. Anders regierte er diese Welt. Weißt du wie? Indem er die Füße gewaschen hat. Indem er die Feinde geliebt hat. Indem er die ihn gekreuzigt haben, hat er gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und anders wurde dieser König gekrönt. Keine goldene Krone, die Dornenkrone. Warum? Weil dieser König um dein Leben zu retten, sein Leben gegeben hat. Das war ihm wichtig. Und er wird wiederkommen. Und nun die letzte Perspektive. Ich und du. Meine und deine Perspektive zu diesem Text. Das Reich Gottes ist nicht territorial. Das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Pilatus, zitiere ich, sag, bist du der König der Juden? Jesus sagt, ich bin ein König, aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Ihr Lieben, das Königreich Gottes, sagt's mit mir zusammen, beginnt mit Jesus. Und Jesus sagt, das Königreich ist in euch. Lukas 17 kannst du nachlesen. Es ist in dir. Es ist in uns. Und es besteht durch die Person von Jesus Christus in meinem Herzen und in deinem Herzen. Und selbst wenn du meinst, ich bin ein Stall, genau da kommt der König der Könige hinein. Und er liebt es, in deinem Stall zu leben. Er verwandelt deinen Stall in einen Tempel. Das Königreich Gottes. Und was, the King is here. Hey, warum ist the King is here? Warum ist er hier? Warum ist er hier? Er ist hier, weil wir ihn in uns haben. Und er ist hier. Und wo du hingehst, ist der König der Könige, weil er in dir lebt. Sag Amen dazu. Und du trägst das Reich Gottes, trägst du in dir. Das Reich Gottes hat mit der Geschichte nichts zu tun. Es hat nur mit einer Geschichte zu tun, die Geschichte von Jesus Christus, das Evangelium von Jesus. Und wenn du ihn annimmst oder angenommen hast, trägst du das Reich Gottes in dir. Und das Reich Gottes besteht. Es ist gesagt, es ist dort, es ist dort, es ist dort, es ist nicht nirgends. Es ist in dir, wenn du Jesus nachfolgst. Und es besteht aus Friede, Freude und Gerechtigkeit. In Israel, in Palästina, ist der Hunger nach Frieden stärker als Durst von Wasser. Aber ihr Lieben, nicht nur in Palästina, auch heute Abend hier in dieser Kirche gibt es Menschen, die Hunger nach Frieden haben. Und zwar ihren Frieden, ihren persönlichen Frieden und ihren Frieden mit Gott. Und ich sag dir, Jesus Christus ist der Friedefürst. Jesus ist der Retter, der Erlöser. Nimm ihn an in deinem Herzen. Und so kommst du in diesem Reich des Friedens. Die Lösung für jeden Konflikt ist Jesus Christus, der Messias. Und Gottes Kind, wir sind alles Gottes Kinder. Hier darf ich mal die Hand sehen. Wir sind alles Gottes Kinder. In euch ist das Reich dieses König. Weil er diesen Königreich repräsentiert. In dir. Und wo du bist, da ist das Königreich Gottes. Mach es dir bewusst, ihr Lieben. Und wie wird er sichtbar? Durch Frieden. Wir sind Friedensstifter. Wir sind keine Zankförderer. Wir sind Friedensstifter. Mit Freude. Wir trösten auch Menschen, die traurig sind. Aber Freude, die Freude am Herrn, ist unsere Kraft und die Gerechtigkeit. So wird das Königreich Gottes sichtbar. Und ich kann mit dir alles wetten. Diese drei sind ein Code für ein Leben, das sich leben lohnt. Für ein Leben, das sich leben lohnt. Ich sage es dir, ich sage es deiner Ehe, ich sage es deiner Familie, ich sage es deinen Kindern, ich sage es deinen Beziehungen, ich sage es mir. Das Königreich Gottes ist in mir. Durch Jesus. Lass uns aufstehen und miteinander beten. Und wenn ich jetzt hier, während wir stehen, auch als Respekt zu diesem Wort, da heißt es, und sein Königtum und seines Königtum wird kein Ende sein. Kein Ende sein. Halleluja. Seines Königstums wird kein Ende sein. Das wird immer bestehen. Alles zerfällt, ihr Lieben. Alles geht kaputt. Alles zerfällt. Aber das Königreich Gottes in dir hat ewigen Wert. Das wird für immer da sein. Aber jetzt noch ein genialer Gedanke. Das Königtum des Herrn wird kein Ende sein, sondern ein Neubeginn. Ein Anfang. Eine zweite, dritte, vierte, fünfte, zehnte Chance. Kein Ende. Das ist in Jesus Christus zu erleben. Kein Ende. Sondern sein Königreich wird immer ein Neubeginn haben. Du wirst für einen Menschen immer hoffen können. So auch wenn du jemanden schon aufgegeben hast, auch wenn du dich selbst aufgegeben hast. Ich sag dir, Jesus, gib dich nicht auf. Und du wirst erleben, wenn du dich in Jesus, mit Jesus verbindest, dass du auch keinen Menschen aufgeben wirst. Sondern das Königreich Gottes wird immer ein Neuanfang haben. Kein Ende sein. Und dafür danke ich dir, Herr. Und ich bitte dich, Herr Jesus, komm du hinein jetzt in die Herzen, die in Dunkelheit leben. In die Herzen, wo kein Licht ist. Komm du hinein, Herr. Und die Geschichte von Jesus. Herr, danke, dass wir lernen können von der jungen Maria. Und der Auftrag geht heute an dich, auch den Sohn Gottes in dir zu gebären. In deinem Herzen zu tragen, wie einst Maria es in ihrem Bauch getragen hat. Aber eigentlich trug sie ihn in ihrem Herzen. Und so wie der Engel Gabriel zu Maria gesprochen hat, spricht diese Predigt heute zu dir. Bist du bereit, den Sohn Gottes zu empfangen und ihn zu tragen in deinem Herzen, zu tragen in deinem Geist? Bist du bereit, jegliche Menschenfurcht abzulegen und zu sagen, ich möchte dir gehorsam sein, Herr? Bist du bereit, dich auf ein Abenteuer dich einzulassen? Wie Maria und Josef und ihr Esel, wie Gott sie führte. Bist du bereit, das Reich Gottes zu empfangen? In dir. Das ist die Frage, die heute an dich geht. Ich bin so ähnlich wie der Engel Gabriel. Und ich komme dir zu verkündigen. Du sollst eine Gesegnete sein. Du sollst ein Gesegneter sein. Gebenedeit bist du unter den Frauen, unter den Männern, unter den Menschen. Gesegnet ist jeder, der den Messias in seinem Herzen trägt.